Hallo und herzlich willkommen zum Sound Money Bitcoin Podcast. Dieser Podcast richtet sich an alle finanzinteressierten Hobbyinvestoren, Notenbanker und all diejenigen, die endlich Bitcoin verstehen möchten. In den nächsten Tagen erwartet euch ein Dreiteiler zum Thema Stablecoins. In Teil 1, also heute, betrachten wir uns die Vorteile von Stablecoins im Vergleich zum heutigen Zahlungsverkehr, aber auch gegenüber Bitcoin. Teil 2 wird ein richtiger Deep Dive in den Bereich Tether. Wie kommen neue USDT-Token, also Tether, in den Umlauf? Wie investiert Tether eigentlich die 83 Milliarden US-Dollar, die sie von Kunden verwahren? Und entsprechend gehen wir hier natürlich auch sehr tief in die Risiken ein, die alle Nutzer bzw. Halter von Stablecoins haben. Der finale Teil 3 wird dann mit Fokus auf den frisch verkündeten PayPal-Stablecoin sein. Hier wage ich auch einen kleinen Ausblick in die Zukunft der Stablecoins und deren Rolle im Zahlungsverkehr. Zudem ziehe ich ein kleines Fazit und schaffe einen Link von der Verbreitung von Stablecoins hin zur Adaption von Bitcoin. Das Thema Stablecoins treibt mich ja schon relativ lange um und daher verspreche ich dir, egal ob du Banker, Bitcoiner oder vielleicht beides bist, in den drei Teilen sind sicherlich einige Infos verpackt, die du so bislang noch nicht auf dem Schirm hattest. Die Vorbereitung auf diese Trilogie hat mich auch ziemlich viel Aufwand gekostet, aber nachdem ich mich mehrere Stunden durchgeackert habe, zum Beispiel durch die Tether AGB, da konnte ich mir so ein kleines Grinsen nicht verkneifen, denn ganz viele Themen, die wir in den drei Folgen, vor allem in Folge 2 besprechen, haben wir in den letzten Monaten hier im Podcast schon häufiger besprochen. Das heißt, ganz extrem beim Bereich Tether mit den Reserven, also wie legt Tether eigentlich diese Gelder an, die sie von Kunden erhält, da werden die treuen Hörer hoffentlich merken, wie die einzelnen Puzzleteile der letzten Monate, die wir hier im Podcast besprochen haben, gedanklich so langsam zusammenfinden. Und ich sage auch immer wieder, Bitcoiner sollten versuchen, die klassische Finanzwelt besser zu verstehen, denn Tether und Stablecoins beeinflussen die Bitcoin-Massenadaption sowie auch den Bitcoin-Kurs und Tether wiederum hat massive Abhängigkeiten zur klassischen Finanzwelt. Also, so viel mal vorneweg, lasst uns loslegen. In diesem Podcast spreche ich ja generell über Bitcoin, aber auch sehr häufig über das klassische Geld- und Finanzsystem. Warum jetzt also ein Deep Dive in Stablecoins? Für mich kann man Stablecoins weder vom heutigen klassischen Geldsystem trennen, da sie für mich ein signifikanter Teil des zukünftigen Zahlungsverkehrs ausmachen und man kann Stablecoins auch nicht wirklich von Bitcoin trennen. Da Stablecoins meiner Meinung nach immer relevanter werden, ist für mich vollkommen klar, dass ich hier entsprechend auch im Podcast drüber sprechen möchte. Bevor wir einsteigen, müssen wir aber erstmal klären, was für Arten von Stablecoins gibt es eigentlich und über welche werden wir überhaupt sprechen. Stablecoins sind grundsätzlich erstmal Kryptowährungen, die ihren Wert an einen anderen Vermögenswert binden, wie etwa eine Fiat-Währung, also den klassischen Dollar oder Euro. Möglich wäre aber auch eine Bindung an Gold, also an Rohstoffe. Dies macht Stablecoins, wie der Name ja schon vermuten lässt, stabiler bzw. zumindest weniger volatil als zum Beispiel Bitcoin. Es gibt drei Haupttypen von Stablecoins. Da wären mal die Fiat-backed Stablecoins, die sind mit Währungen wie dem US-Dollar oder Euro besichert. Für jeden Stablecoin-Euro oder Stablecoin-Dollar wird eine gleichwertige Menge an Fiat-Währungen aufbewahrt. Ich gebe also 100 US-Dollar rein und bekomme, wenn man so will, 100 Blockchain-Dollar raus. Der Emittent des Stablecoins verwahrt meine 100 Dollar, bis ich sie irgendwann zurücktauschen will. Dann gibt es die Commodity-Backed Stablecoins, die sind mit Rohstoffen wie Gold oder Silber besichert. Für jede Stablecoin-Einheit wird eine gleichwertige Menge Rohstoffe gekauft und aufbewahrt. Die dritte Art von Stablecoins sind die sogenannten Algorithmic Stablecoins. Auch hier verrät der Name schon, die werden entsprechend stabil gehalten durch Algorithmen. Dies geschieht in der Regel durch die Anpassung der Menge an die aktuelle Nachfrage. Ein Beispiel hierfür wäre zum Beispiel der Stablecoin DAI. Die relevanteste Gruppe ist ganz klar die Art der Fiat-backed Stablecoins. Diese gelten auch als die sicherste Art von Stablecoins, was eigentlich auch klar ist. Wenn die hinterlegte Menge an besicherten US-Dollar mit der auf der Blockchain ausgegebenen Menge übereinstimmt, dann ist das Risiko natürlich entsprechend geringer, als wenn ich Dollar auf der Blockchain ausgebe und im Hintergrund läuft irgendein Algorithmus oder ich habe Gold oder Silber entsprechend, was zum Dollar natürlich auch schwankt, als Besicherung hinterlegt. Entsprechend werden wir hier natürlich auch in den nächsten 3 Folgen ganz klar den Fokus auf diese Fiat-backed Stablecoins legen, weil egal ob Tether, USDC oder auch der neue PayPal-Stablecoin, die alle sind sogenannte Fiat-backed Stablecoins. Jetzt beschäftigen sich viele in der Bitcoin-Community gar nicht mit Stablecoins, da diese natürlich auf das bestehende Geld wie den US-Dollar notieren und entsprechend die Nachteile des heutigen Geld- und Finanzsystems auch bei Stablecoins vorhanden sind. Vor allem die Entwertung durch Inflation, also den Verlust der Kaufkraft der Währung und somit auch des Stablecoins, die werden wir dadurch natürlich nicht wegkriegen. Dennoch erkennen immer mehr, auch Bitcoiner, dass hinter Stablecoins ein Mehrwert steckt. Die Vorteile dieser variieren dann auch je nach Nutzergruppe, daher betrachten wir doch mal die Vorteile je Nutzergruppe etwas detaillierter. Starten wir mit den klassischen Verbrauchern, also mit dir und mir sozusagen. Ich weiß nicht, von wo auf der Welt du diesen Podcast aktuell hörst. Im klassischen Finanzsystem bräuchtest du aber ein Bankkonto in Europa, damit ich dir eine SEPA-Überweisung schnell und verhältnismäßig günstig zukommen lassen kann. Problem ist aber, Überweisungen werden nur werktags verarbeitet und in der Regel benötigen diese auch innerhalb von Deutschland einen Werktag, bis du mein Geld auf dem Konto hast. Jetzt gibt es ja die Echtzeitüberweisung, die wird aber teilweise bepreist von der entsprechenden Bank, funktioniert zum anderen nicht immer und vor allem sind wir hier im SEPA-Raum entsprechend beschränkt. Jetzt sagst du vielleicht, ja, aber mit PayPal ist das Geld ja sofort da. Dieses Argument lasse ich nur in Teilen gelten. Wenn ich dir von meinem PayPal-Konto 100 Dollar sende, dann hast du die auf deinem PayPal-Konto zwar sofort drauf, das stimmt, aber da fand ja auch gar keine Überweisung statt. Im Prinzip hat PayPal einfach in ihrer Datenbank eingetragen, dass ich jetzt 100 Dollar weniger habe und du 100 Dollar mehr. Wenn einer von uns kein PayPal hat, dann funktioniert das Spiel schon gar nicht mehr. Und es gibt viele Menschen auf der Welt, die kein PayPal-Konto besitzen und auch teilweise nicht besitzen dürfen. Die Liste ist tatsächlich so lange, dass ich nicht vorlesen werde, in welchen Ländern auf der Welt alles PayPal nicht zur Verfügung steht. Aber ein paar Beispiele: Afghanistan, Angola, Eritrea, Iran, Irak, Kasachstan, Libyen, Nordkorea, Usbekistan und in China, Indien, Indonesien, Russland und Vietnam ist PayPal zwar verfügbar, aber nur eingeschränkt nutzbar. Was auch ein spannender Fakt ist bezüglich des PayPal Stablecoins, aber da kommen wir in der 3. Folge erst dazu. Mit einem Stablecoin kannst du also grenzüberschreitende Zahlungen in kürzester Zeit durchführen und das zu extrem günstigen Gebühren und das auch ohne Anbieter wie PayPal, Wise, Western Union oder einer Bank oder einem anderen Finanzdienstleister. Du kannst die Gelder also direkt von Person zu Person senden, wie Bargeld, nur dass du dich mit anderen Personen nicht treffen musst. Stablecoins sind wie Bitcoin auch pseudonym, heißt sie sind nicht gänzlich anonym, aber deutlich anonymer als eine Banküberweisung oder die Nutzung von PayPal. Dann kommen wir zu den Vorteilen für Händler oder Berufstätige, die Stablecoins für sich nutzen können. Gerade in strukturschwachen Regionen der Welt, wo nur wenige Menschen ein Bankkonto besitzen, da erfreuen sich Stablecoins immer größere Beliebtheit. Heißt, ein Händler spricht mit der Akzeptanz zum Beispiel von Tether immer mehr potenzielle Kunden an. Wir haben eine hohe Liquidität und ich kann mit grenzüberschreitenden Zahlungen mich entsprechend bezahlen lassen. Das gilt aber auch für Nicht-Entwicklungsländer. Wenn ich zum Beispiel einem US-Amerikaner für eine Auftragsarbeit entsprechend bezahlen möchte, dann kann ich ihm einfach US-Dollar Tether, also Tether senden. Für den gewerblichen Empfänger ist dies kostenfrei möglich. Im Vergleich zu Visa-Card oder PayPal spart er sich horrende Gebühren und hat das Geld sofort. Und er hat zudem nicht ein Versprechen von Visa, dass das Geld nächste Woche auf dem Konto liegt, sondern er hat es direkt und kann darüber verfügen. Bei den grenzüberschreitenden Zahlungen mit Kreditkarte oder PayPal sprechen wir für den Händler schnell von Gebühren von 2 oder 3% des transferierten Betrags und die kann er sich mit Stablecoins eben komplett einsparen. Zudem macht sich der Händler unabhängiger von diesen Anbietern. Gerade in Kanada zum Beispiel hat man in der jüngeren Vergangenheit gesehen, wie Bankkonten einfach eingefroren wurden und auch hierzulande bei uns passiert es ständig bei PayPal-Konten. Ich kenne tatsächlich viele Online-Shop-Betreiber, deren Guthaben von PayPal schon mehrfach eingefroren wurde und sie wochenlang nicht auf teilweise 5-stellige Euro-Beträge zugreifen konnten. Wir haben da ein klassisches Drittparteirisiko. Der Zahlungsverkehr wird mit Stablecoins also deutlich besser bzw. effizienter. Zudem haben die Händler keine Rückbuchungsrisiken, sogenannte Chargebacks, Und sie brauchen auch keine Verträge mit den Kreditkartenfirmen oder sogenannten Payment Service Providern, die die Zahlungsakzeptanz vereinfachen sollen oder abwickeln. Die machen das natürlich auch nur für ein entsprechendes Entgelt. Ein weiterer Punkt, der in den nächsten Jahren interessanter wird, sind Mikrotransaktionen. Auch in Kombination mit Machine-to-Machine-Payments. Hier werden ganz neue Geschäftsmodelle entstehen. Ich könnte übertrieben gesagt, immer wenn ich eine Seite in meinem E-Book umblättere, dann bezahle ich immer für die nächste Seite, die ich jetzt lese. Ob das Sinn macht, ist natürlich eine andere Frage, aber in der Industrie 4.0 werden sich hier viele Automatisierungsprozesse oder auch im Bereich Internet der Dinge, werden sich hier eben ganz viele Anwendungsmodelle finden lassen, die in den kommenden Jahren dadurch entstehen werden. Und wenn wir jetzt mal weggehen von einem kleinen Betrieb hin zu einem Mittelständler oder einem Großkonzern, dann werden die Vorteile noch deutlicher. Wenn ein deutscher Betrieb Ware in China bestellt, dann soll die Ware so schnell wie möglich natürlich geliefert werden. Die Ware wird aber oft erst verschickt, wenn eine Anzahlung oder gar die ganze Rechnung bezahlt ist. Anstatt über den klassischen Bankweg zu gehen, also hohe Gebühren und beispielsweise 3 Tage warten, kann man auch einfach Tether nutzen. Der Betrag ist binnen Minuten für eine deutlich geringere Gebühr beim Empfänger und ab geht die Fracht. Eine Einschränkung, die es hier natürlich gibt, ist die Rechnungseinheit. Wenn die Rechnung in Dollar ist, perfekt. Wenn aber Euro in Tether getauscht werden muss und der Empfänger zurück in zum Beispiel chinesische Renminbi tauscht, dann wird es natürlich teuer, weil wir 2 Tauschprozesse haben. Konzerne haben in der Regel Fremdwährungskonten und somit immer etwas Dollar parat. Aber die Frage ist in diesem Beispiel, was macht der chinesische Produzent, wie verbucht er, wie rechnet er in welcher Rechnungseinheit? Genau hier ist aber auch eines der beiden Probleme für Bitcoin Stand heute. Die Bitcoin-Transaktion dauert nun mal 3 bis 6 Blöcke, also etwa 60 Minuten. In dieser Zeit schwankt der Kurs in der Regel schon ein bisschen. Und wenn du da 1 Million Dollar überweist oder noch deutlich mehr, was bei einem Konzern wirklich Alltag ist, dann darf der Kurs halt nicht mal 0,1, 0,2 oder 0,3% in der Zeit fallen. Und das soeben geschilderte Problem der Rechnungseinheit haben wir bei Bitcoin natürlich noch viel krasser. Weil welche Firma rechnet heute schon in Bitcoin? Das heißt, eine der beiden Seiten muss auf jeden Fall dann wieder von Bitcoin in Dollar, Euro, was auch immer tauschen und bei jedem Tausch entstehen entsprechend Kosten. Und da vieles auf der Welt eben in Dollar abgerechnet wird, haben wir das Problem da vielleicht an der einen oder anderen Stelle eben nicht. Und noch ein letzter Punkt. Liebe Bitcoin-Maxis, wenn ihr sagt, als Privatperson spielt für euch die Volatilität von Bitcoin keine Rolle, dann ist es meiner Meinung nach eine sehr privilegierte Ansicht. Wenn ich von der Hand in den Mund lebe und meiner Familie mit dem heute verdienten Geld morgen was zu essen kaufen will, dann kann ich das Risiko, dass Bitcoin über Nacht 20% verliert, das kann ich einfach nicht eingehen. Genau hier sind Stablecoins eine Lösung und zwar nicht eine Lösung in 20, 30 Jahren, wenn Bitcoin eventuell nicht mehr volatil ist, sondern die Stablecoins sind eben heute eine Lösung. Bitcoin ist aber dennoch relevant auch für Stablecoins. Warum? Das erläutere ich aber noch in Folge 3 beim Fazit. 2 weitere Nutzer von Stablecoins gibt's aber noch. Da wären zum einen die Exchanges, also Kryptobörsen. Vor allem USDT, also Tether, bietet eine enorm hohe Liquidität und es sind über 80 Milliarden US-Dollar in Tether im Umlauf. Nur durch eine hohe Liquidität macht es überhaupt Sinn, ein Handelspaar wie Bitcoin in Tether zum Beispiel zu handeln. Eine zu geringe Liquidität sorgt nämlich dafür, dass die Kurse sehr stark schwanken. Und deshalb schauen wir mal an, auf der größten Kryptobörse der Welt, Binance, wie lauten denn da die Top 10 Handelspaare nach Volumen? Nummer 1, Bitcoin gegen Tether. Nummer 2, USDC gegen Tether, also Stablecoin gegen Stablecoin. Ethereum gegen Tether, Shiba Inu gegen Tether, XRP, also Ripple gegen Tether, Binance USD gegen Tether, also wieder ein Stablecoin gegen Stablecoin, Binance Smart Chain gegen Tether, Solana gegen Tether und TRY, das muss irgendein neues Spiel sein, das da wohl aktuell durch die Decke geht, aber auch wieder gegen Tether und auf Platz 10 Dogecoin gegen Tether. Alle Top 10 Handelspaare auf der größten Kryptobörse der Welt haben Tether involviert, beziehungsweise sogar die ersten 13. Das erste Handelspaar, wo kein Stablecoin involviert ist, ist Platz 24 und das ist Ethereum gegen Bitcoin. Die Liste war jetzt nur eine Momentaufnahme, das waren die letzten 24 Stunden, je nachdem, wann du reinschaust, ändert sich das wahrscheinlich. Aber generell stellt sich jetzt die Frage, warum tauschen die alle gegen Stablecoins? Ein Vorteil ist natürlich, dass Trader, die aus Bitcoin raus wollen, entsprechend dann in Tether reingehen und die müssen nicht auf, ich nenne es jetzt mal, echte US-Dollar zurück. Wenn jetzt auf einer anderen Kryptobörse der Kurs von Bitcoin etwas niedriger ist, dann transferiere ich meine Tether schnell rüber und kaufe dort entsprechend Bitcoin. Die Alternative wäre eine Auszahlung auf Girokonto, von dort eine Einzahlung an der anderen Kryptobörse. Das dauert mit Wochenende vielleicht sogar mehrere Tage, kostet wahrscheinlich mehr Geld. Vor allem für Trader, also solche Power-User dieser Exchanges, ist sowas natürlich dann schon extrem interessant und daher auch für den Betreiber einer Exchange. Wenn ich Tether nicht gelistet habe, dann gehen die Trader nämlich auf eine andere Plattform. Zudem ist die genannte Liquidität wichtig, wenn ich für größere Summen handle. Nicht, dass ich mit meiner Order das gesamte Orderbuch leer kaufe und dann entsprechend einen extrem schlechten Kurs erhalte. Jetzt möchte ich noch kurz den DeFi-Markt ansprechen. DeFi steht für dezentrale Finanzen, also im Prinzip Bankgeschäfte auf der Blockchain. Hier kann ich Bitcoin in einen Smart Contract geben und erhalte dafür US-Dollar oder auch umgekehrt. Jetzt funktionieren Smart Contracts aber nicht aus dem Online-Banking deiner Bank heraus. Du brauchst dazu entsprechend eigentlich immer einen Stablecoin. Der DeFi-Markt wird immer interessanter, wird aber voraussichtlich noch lange ein Nischendasein führen. Dennoch ein klarer weiterer Use Case für Stablecoins, weil mit meinem Girokonto kann ich nicht wirklich mit einem Smart Contract interagieren. Zum Ende der heutigen Einstiegsfolge schauen wir uns dann noch den Markt im Allgemeinen an. Aktuell liegen etwa 125 Milliarden US-Dollar in Stablecoins. Der Euro, der Schweizer Franken und Co. sind bislang komplett irrelevant in diesem Markt. Ich spreche nicht zufällig die meiste Zeit von Tether. Der USDT-Token dominiert nämlich diesen Markt ganz extrem mit einem Anteil von 67%. 83 Milliarden Dollar liegen in Tether, 26 Milliarden Dollar in USDC und dann kannst du schon im Kopf überschlagen, dass der Rest eigentlich nur eine untergeordnete Rolle aktuell spielt. In den letzten Monaten fließt ein wenig Geld raus aus diesem Markt. Das ist sicherlich auch dem aktuellen Bärenmarkt geschuldet, da die wirklich großen Bestände eben nicht für Transaktionen zwischen Privatpersonen genutzt werden. Wenn man bedenkt, dass Stablecoins aber 2020 noch absolut keine Rolle gespielt haben, da waren die fast nicht existent, ist die Entwicklung schon beeindruckend und mit dem nächsten Bullrun wird das Gesamtvolumen definitiv nochmal stark anziehen. Hiervon werden dann natürlich auch die Platzhirsche USDT und USDC profitieren, da sie durch ihre Listings auf den entsprechenden Kryptobörsen natürlich einen Netzwerkeffekt haben. In der kommenden Folge blicken wir mal hinter die Kulissen. Wie funktioniert das Geschäftsmodell eines Stablecoins? Was macht Tether mit dem Geld der Kunden? Und ganz wichtig, welche Risiken habe ich eigentlich bei der Nutzung von Stablecoins? Für heute aber noch ein kleines oder kurzes Zwischenfazit. Stablecoins haben meiner Einschätzung nach eine sehr große Zukunft vor sich. Der heutige Zahlungsverkehr ist echt in die Jahre gekommen. Ihr habt es vielleicht in der letzten Folge auch gehört, als Paul zu Gast war, da haben wir auch über diese Thematik gesprochen. In 2023 ist es einfach nicht mehr zeitgemäß, dass eine Banküberweisung, egal ob inländisch oder ins Ausland, mehrere Tage benötigt und zweistellige Eurobeträge Kosten verursacht. Ganz wichtig, aber für den Bitcoiner, die bis hierhin gehört haben, es geht bei Stablecoins nicht wirklich um Dezentralität. Zunächst ist dies zumindest nicht der USP. Die heute genannten Vorteile basieren einfach auf der Tatsache, dass ich Gelder schneller, günstiger und unabhängiger von Banken oder Finanzdienstleistern vornehmen kann. Und mit PayPal sehen wir, dass eben auch etablierte Player in den Markt einsteigen. Natürlich ist der PayPal-Stablecoin komplett zentralisiert und hat nichts mit Dezentralität zu tun. Ich mache Tether auch keinen Vorwurf zum Beispiel, dass sie Konten einfrieren. Solange du als Stablecoin-Emittent einen Use Case erfüllst, der eben nicht Dezentralität ist, dann hast du entsprechend einen Firmensitz irgendwo, du hast irgendwo einen Geschäftsführer und entsprechend musst du dich dann auch an die heutigen klassischen Spielregeln halten. Und das kann man jetzt gut oder schlecht finden, aber es ist entsprechend nachvollziehbar. Weil für alles andere haben wir ja eigentlich schon Bitcoin. Mehr zum Einfrieren von Stablecoin-Wallets hörst du dann in der nächsten Episode, also auch da wieder einschalten.